Steigende Ölpreise haben in den letzten Jahren den Anbau nachwachsender Rohstoffe zur Energiegewinnung drastisch ansteigen lassen. Die weltweite Produktion von Biodiesel ist heute 5-mal so hoch wie noch im Jahr 2002. Die Bioethanolproduktion hat sich innerhalb von 6 Jahren verdreifacht. In Zeiten steigender Energiepreise, schwindender Erdölreserven und Klimadebatte ist die Nutzung von vermeintlich sauberen und ökologisch nachhaltigen Energieressourcen politisch durchaus gewollt und wird hierzulande kräftig gefördert. So ist das Betreiben von Biogasanlagen zu einer wirtschaftlich rentablen Alternative zum bloßen Anbau von Nahrungsmitteln geworden und mancher Landwirt entwickelt sich zum Energiewirt. In Borsum im Landkreis Hildesheim sind 5 Landwirte vor 2 Jahren diesen Schritt gegangen und haben gemeinsam in eine Biogasanlage investiert. Einer von ihnen ist Dirk Ernst, der für seinen 300 Jahre alten Familienbetrieb nach Alternativen zum Zuckerrübenanbau suchte.
Man musste sich natürlich sehr intensiv mit der Materie Biogas, Energiepflanzen beschäftigen. Das Ganze hat auch sehr viel mit Betriebswirtschaft zu tun. Es sind sehr komplexe biochemische Vorgänge, die in einer Biogasanlage ablaufen. Und je deutlicher und je besser man diese versteht, umso einfacher ist es nachher auch so eine Anlage zu führen.
In der Biogasanlage wird Biomasse von Bakterien in Methangas umgewandelt. Um diesen Prozess in Gang zu halten, müssen die Bakterien jeden Tag mit Silage versorgt werden. Dirk Ernst spricht von seinen Bakterien beinahe wie andere Bauern von ihren Kühen oder Hühnern. So wie Kühe gefüttert werden müssten, um im Gegenzug Milch zu geben, verhielte es sich mit den Bakterien ähnlich. Mit dem Methangas würden sie lediglich ein anderes Produkt abliefern.
Wir füttern am Tag einmal ca. 26 Tonnen und aus dieser Biomasse ist ja nichts anderes als gespeicherte Sonnenenergie in Form von Kohlenhydraten, Eiweiß und Fetten, die eben in der Pflanzenmasse gespeichert ist. Diese setzen die Bakterien praktisch frei in Form von Biogas. Dieses Biogas wird über Motore, das treibt die Motore an und der Motor treibt den Generator an. Der Generator erzeugt Strom und den Strom speisen wir in das Netz ein.
Derzeit beläuft sich die Zahl der am Netz befindlichen Biogasanlagen in Niedersachsen auf rund 600. Angesichts solcher Zahlen drängt sich der Eindruck auf, es könnten aufgrund der rasanten Entwicklung Monokulturen entstehen. Laut Ernst ist im Hinblick auf die Hildesheimer Börde eine solche Entwicklung aber nicht abzusehen. Im Gegenteil.
Es gibt sicherlich Regionen, wo der Maisanbau flächenmäßig doch etwas kritisch zu sehen ist, aber hier für die Hildesheimer Börde hat der Energiepflanzenanbau zu einer Auflockerung der Fruchtfolge beigetragen. Wir haben früher Rüben und Weizen angebaut und heute bauen wir neben Rüben, Weizen auch den Mais an, den Roggen an, die Sonnenblume und werden zukünftig auch hier wahrscheinlich mit Hirse hoffentlich auch gute Erfahrungen machen.
Ernst macht auf weitere Vorteile der Biogasproduktion aufmerksam. Der Anbau von Mais und anderen Nutzpflanzen zur Energiegewinnung stünde zwar erst am Anfang, sei aber aufgrund der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten zukunftsweisend.
Biogas ist universell einsetzbar. Sie können es verstromen, Sie können die Wärme nutzen, Sie können es aber auch im Autotank nutzen. Mit dem Ertrag von 1 Hektar Mais in Form von Biogas fahren Sie ca. 60.000 Kilometer Auto. Also grundsätzlich werden wir zukünftig an der Nutzung der Biomasse nicht vorbeikommen.
Neben Biogasanlagen gibt es viele weitere Formen der Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen. Die Nutzung von Energiepflanzen zur Herstellung von Biokraftstoffen wie Ethanol oder Biodiesel muss dabei besonders berücksichtigt werden. In Niedersachsen wurden in diesem Jahr so viele Zuckerrüben angebaut wie kaum zuvor. Dr. Ralf Peschke aus dem Niedersächsischen Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz erklärt warum.
Wenn jetzt mehr Rüben angebaut werden in Niedersachsen, ich gehe mal so etwa von der Größenordnung fast von 10.000 Hektar aus, hat das was mit Bioethanol zu tun. Dieselbe Zuckerrübe, daraus kann man ja nicht nur Zucker herstellen, sondern aus zuckerreichen, stärkereichen Produkten kann man über Gärung Alkohol machen. Das ist das traditionelle Schnapsbrennen. Das beherrschen wir Deutschen seit 2000 Jahren und länger natürlich, seit 4 wahrscheinlich. Und das ist natürlich verfeinert und verbessert worden. Hier geht es um eine Sorte Alkohol, den einfachsten, das ist das sogenannte Ethanol, was man vortrefflich aus Zuckerrüben machen kann. Und die in Kleinwandsleben, das liegt in der Magdeburger Börde, wird zurzeit durch die Nordzucker, das in Niedersachsen ansässige Unternehmen, wird dort ein Ethanolwerk gebaut mit einer Größenordnung von etwa 130.000 Kubikmeter und dafür braucht man Rüben.
Noch vor 2 Jahren brannten die Rübenfelder in Niedersachsen. Grund war die Änderung der europäischen Zuckermarktordnung. Die Parole der Rübenbauern lautete: Ohne Not macht die EU die Rübe tot. Die neuen Regelungen würden zu den Pleiten der niedersächsischen Bauern führen. Aufgrund der rasant steigenden Nachfrage nach Biokraftstoffen eröffnen sich nun jedoch neue Perspektiven für die Zuckerrübenbauern. Peschke macht in dieser Hinsicht auf die entscheidende Rolle der Politik aufmerksam.
Auch dieser Sektor, nämlich Ethanolherstellung, Beimischung zum Benzin, ist natürlich politisch gewollt und dadurch auch abhängig von politischen Entscheidungen. Ein großer Teil, nämlich wegweisende Entscheidungen, sind gefallen. Wir kriegen oder wir haben in Deutschland eine Beimischungspflicht, jetzt schon ab 2007, für Kraftstoffkomponenten, die also nicht aus Erdöl kommen, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen. Da bietet sich einmal Ethanol fürs Benzin an, aber auch für Diesel natürlich alles, was mit Pflanzenöl zu tun hat, was mit Rapsöl zu tun hat, was mit Rapsölmethylester, wenn es dann aufgearbeitet ist, Biodiesel zu tun hat. Aber man erhofft sich dadurch neu entstehende und sich entwickelnde Märkte. Und die Zuckerfabriken sind natürlich Unternehmen wie andere auch, die unternehmerisch denken, und sie erhoffen sich dadurch natürlich einen Gewinnbeitrag. Man würde nicht investieren, wenn man sich Verluste erhofft. Wir wünschen und hoffen auch von der politischen Seite her, dass dieses sich so ergibt. Aber das muss man sehen, wie die Märkte sich entwickeln, weil hier natürlich auch große globale Mitspieler dabei sind, nämlich die großen Mineralölkonzerne. Allerdings ist die Weiche gestellt in Richtung Beimischung. Das wird erfolgen.
Die rasante Entwicklung und steigende Nutzung von Biotreibstoffen wird nicht von allen Seiten positiv betrachtet. Zunehmend melden sich auch Kritiker zu Wort. Eine von ihnen ist die Europaabgeordnete der Grünen, Rebecca Harms. Sie macht auf die Problematik der Biodieselproduktion aufmerksam.
Der Anbau von Raps ist ja nicht unproblematisch, wenn er denn in ganz großen Mengen auch permanent angebaut werden muss, genau, in Deutschland. Was überhaupt nicht zu Ende gedacht worden ist, als wir diese Biomassestrategien angefangen haben zu diskutieren, ist, wie sich, wenn man einen wachsenden Biomasseanteil hat und keine Effizienzsteigerungen zum Beispiel im Verkehr und in der Energiestrategie hat, wie negativ sich das dann auswirken kann.
Dr. Ralf Peschke aus dem Niedersächsischen Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz macht in diesem Zusammenhang auf die ungenaue Quellenlage aufmerksam. Eine sachliche Auseinandersetzung in der Debatte um Biotreibstoffe würde dadurch erschwert.
Also hier steht im Vordergrund meist die Frage der Energiebilanzen. Ist es also, muss ich da mehr Energie reinstecken in ein Produkt, als ich herausbekomme? Das ist eigentlich so die Grundfrage. Wenn es so wäre, dass ich mehr reinstecken muss, als dass ich rausbekomme, dann ist das Ganze natürlich unsinnig. Da braucht man natürlich nicht lange drüber diskutieren. Allerdings sehe ich hier bei der Erstellung von Energiebilanzen, wenn man da die Literatur verfolgt, sowohl im wissenschaftlichen Bereich, da werden ja meistens die Grundlagen geschaffen für solche Energiebilanzen, dann aber auch von vielen anderen Instituten, dann sind die aus meiner Sicht in vielen Bereichen immer eingefärbt. Ich habe die große Schwierigkeit, hier wirklich sachliche Grundlagen zu bekommen. Der zweite Punkt ist der, dass häufig die Zahlen überholt sind. Da geistern noch Statistiken durch die Landschaft, die in den Jahren 2000, 2001, 2002 erstellt sind. Für Statistik sind das eigentlich noch zeitnahe Daten. Aber wir beobachten eine so dynamische Entwicklung in diesem gesamten Sektor, einen so gewaltigen technischen Fortschritt, was auch wieder mit Energieeinsparung natürlich immer zu tun hat. Das ist also atemberaubend.
Für Rebecca Harms muss die Diskussion hingegen an einer ganz anderen Stelle beginnen. Sie fordert eine grundsätzliche Debatte über den Umgang mit Energieressourcen.
Es gibt natürlich eine Ursache dafür, dass das alles in die Richtung sich entwickelt, und das ist der wahnsinnige Energiehunger der entwickelten Welt. Das ist meiner Meinung nach so, dass wir eine echte Grundsatzdiskussion wieder vor uns haben, um die Frage, unter welchen Bedingungen dürfen wir eigentlich auf Biomasse, gerade wenn sie sehr ineffizient für Biotreibstoff im Verkehr eingesetzt wird. Unter welchen Bedingungen dürfen wir uns da eigentlich drauf einlassen?
Besondere Bedenken bereitet der grünen Europaabgeordneten Rebecca Harms der Boom der Biomasse in Entwicklungs- und Schwellenländern. So wird zum Beispiel in deutschen Heizkraftwerken indonesisches Palmöl zur Energiegewinnung genutzt. Der massive Ausbau von Palmölplantagen und die damit einhergehende Rodung der Urwälder berge dort jedoch beträchtliche ökologische und soziale Gefahren.
Ich bin zumindest sehr sicher, dass der Rohstoff Palmöl kein verantwortbarer Rohstoff ist unter den Bedingungen, wie da in Indonesien und Malaysia produziert wird und Landwirtschaft verdrängt wird, kommt es eben sogar zu sehr negativen CO2-Bilanzen.
Auf dem amerikanischen Kontinent bedroht der großflächige Maisanbau zur Energiegewinnung sogar die Nahrungsmittelsicherheit. Als Mexiko 1994 den Freihandel mit den USA einging, überschwemmte subventionierter Mais von US-Bauern den mexikanischen Markt. Die heimische Maisproduktion brach zusammen. Nun aber verkaufen US-Bauern ihren Mais kaum mehr dorthin, sondern an besser zahlende heimische Biosprithersteller. Die grüne Abgeordnete berichtet von einer internationalen Energiekonferenz, bei der dieses Thema erörtert wurde. Die Experten warnten vor den Folgen dieser Entwicklung.
Das ist erstens energetisch völlig ineffizient und zweitens fördert das den Hunger in der Welt, weil die Maispreise so derartig in den Himmel steigen, dass außerhalb der USA man sich Grundnahrungsmittel, also wie eben Mais-Tortillas oder Maisbrot, nicht mehr leisten kann. Ich finde eben, sowas muss man ernst nehmen. Da kann man nicht sagen, wir wollen in unsere CO2-Reduktionsszenarien, gehört aber irgendwie Biotreibstoff.
Daher plädiert Rebecca Harms für eine Atempause und eine Grundsatzdebatte über die soziale und ökologische Verträglichkeit von Bioenergie aus nachwachsenden Rohstoffen.
Diesen ganzen Boom für Biotreibstoff müsste man erstmal unterbrechen und sagen, wie kann man das überhaupt in eine Balance der unterschiedlichen ökologischen und sozialen Interessen wiederbringen, die bisher bei dieser Boomentwicklung, die es da gegeben hat, vernachlässigt worden sind oder negativ beeinflusst worden sind.
Laut Dr. Ralf Peschke ist der Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft aber nicht mehr aufzuhalten. Dies gelte sowohl für den Energiesektor wie auch für die Nahrungsmittelproduktion.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir am Anfang einer Dekade stehen, am Anfang eines 10-jährigen Zeitraumes, der für die Landwirtschaft von außerordentlicher Bedeutung sein wird und wo die Paradigmen umgedreht werden. Wenn ich die weltweiten Daten, all das, was uns im Ministerium zugänglich ist, auswerte, dann kommt da etwas auf uns zu, was bisher die Landwirtschaft noch nicht erlebt hat. Wir erleben weltweit Folgendes. Die Weltweizenvorräte sind seit 7 Jahren rückläufig, werden abgebaut. Der Verbrauch steigt. Wir erleben in China und Indien, ich nehme nur mal diese beiden großen Blöcke zur Erinnerung, China 1,2 Milliarden Einwohner heute, Indien 1,1 Milliarden. Und diese beiden Riesen waren vielleicht aus unserer Sicht schlafende Riesen, sind erwacht, mit gewaltigen Folgen. Sowohl für die Nachfrage, was Lebensmittel bedeutet, Nahrungsmittel bedeutet, als auch für Energie. Wir haben Anfragen aus China, die Gruppen sind hier, gucken sich das alle schon an. Sie wollen in unsere Technologie, da sind wir ja Weltführer in Niedersachsen, was Biogas angeht, was Pflanzenöl angeht, die sind alle hier und sie wollen eigentlich nur wissen, wie es geht, um es dann selber zu machen.
Brasilien kann auf jahrzehntelange Erfahrung bei der Nutzung von Biokraftstoffen zurückblicken. Schon in den 1970er Jahren wurde dort als Reaktion auf die erste Ölkrise die Bioethanolproduktion aus Zuckerrohr staatlich gefördert. So deckt in Brasilien Ethanol mittlerweile rund 40% des Benzinverbrauchs im Straßenverkehr. Nun wird auch die Bioethanolproduktion für den Weltmarkt forciert. Allerdings ist die massive Konzentration auf nachwachsende Rohstoffe dort auch mit wachsenden sozialen und ökologischen Missständen verbunden. Der Beauftragte Brot für die Welt der Landeskirche Hannover, Uwe Becker, berichtet von den negativen Konsequenzen für die Bevölkerung auf dem Lande.
Wir fördern in Brasilien in verschiedenen Regionen kleinbäuerlich orientierte Projekte, die im ländlichen Raum versuchen, dazu beizutragen, dass die Menschen im ländlichen Raum eine Lebensperspektive haben, dass die Ernährungssicherung, also die Ernährung gesichert ist, dass die Ernährungssouveränität einigermaßen auch ausgeführt werden kann. Die erleben durch den Anbau von Zuckerrohr, das zu Bioethanol verarbeitet wird und dann möglicherweise exportiert wird, eine Verdrängung. Sie werden marginalisiert, sie werden an den Rand gedrängt, für sie ist kein Land mehr da. Eine der letzten Hungerstudien hat festgestellt, dass die meisten Hungernden auf dem Lande zu finden sind und dort sind es gerade Kleinbauern, Tagelöhner, Landarbeiter, die am stärksten von Hunger bedroht sind.
Thiago Thorby ist Priester in der CPT, der Kommission der Landpastorale. Die katholische CPT ist eine der bedeutendsten Nichtregierungsorganisationen im Bereich Menschenrechte in Brasilien. Sie unterstützt in der von Uwe Becker beschriebenen Situation vor allem Kleinbauern, Landarbeiter und Landlose, ihre Lebensbedingungen zu verbessern und hilft ihnen bei der Beschaffung und Verteidigung von Land.
In 1975 we came together and formed the Land Pastoral Commission, and it has as its brief, as its duty, as its task, as its work, land, rights and water.
1975 kamen wir zusammen und formten die Kommission für Landpastoral. Sie sieht als ihre Hauptaufgabe den Kampf um Rechte, Land und Wasser. Es heißt, dass im Falle des Landes die CPT mit den Landlosen und jenen Kleinbauern, die gerne auf ihr Land zurückkehren möchten, kämpft. Die CPT ist mit den Menschen im Kampf um ihre Rechte. So kämpfen wir um das Recht auf Rechte. Die CPT ist aktiv engagiert im Beschützen des Wassers von Brasilien. Aber dass sie die Protagonisten des Kampfes um ihr Land sind, dass sie die Bosse des Landkampfes sind.
In their struggle for land, that they be the bosses of the land struggle, that they direct it.
Thiago Thorlby beobachtet bei seiner Arbeit in Brasilien täglich die negativen Folgen der Ausweitung des Zuckerrohranbaus. Wasserverschmutzung und die Produktion von Zuckerrohr in Monokultur würden sich fatal auf den ländlichen Raum auswirken. Er berichtet, dass durch die Verdrängung der Kleinbauern von ihrem Land selbst die Subsistenzproduktion der ländlichen Bevölkerung zu ihrer eigenen Versorgung mit Lebensmitteln nicht mehr gewährleistet ist.
The effects, the destructive and devastating effects of this new expansion of the sugarcane cycle in Brazil.
Der Effekt dieser zerstörerischen und teuflischen neuen Ausbreitung der Zuckerrohrplantagen ist die Vertreibung hunderttausender Kleinbauern in Brasilien von ihrem Land. Ich traf eine der Mütter dieser Familien und fragte sie, was haben Sie heute zum Mittag? Sie antwortete, oh, einen Fisch. Das ist gut, sagte ich. Sie angeln einen Fisch hier auf der Insel? Nein, ich musste zum Supermarkt gehen und ihn kaufen.
Ungeachtet der ökologischen und sozialen Probleme wird der weltweit prosperierende Markt für nachwachsende Rohstoffe nicht nur in Brasilien, sondern auch in anderen Schwellen- und Entwicklungsländern als große wirtschaftliche Chance gesehen. Eine rein ökonomische Argumentation für den Anbau von Energiepflanzen ist jedoch unzureichend. Dazu Uwe Becker von Brot für die Welt.
Kommt nur darauf an, wie man das betrachten will. Wenn ich es rein ökonomisch betrachte, mag das sicher sinnvoll sein. Aber wenn ich mir angucke, was für Explosivkräfte im Landesinneren sich dadurch sich plötzlich freimachen, sehe ich das etwas skeptisch. Ob es nun Indonesien ist, ob es Brasilien ist, dadurch, dass im größten Stil landwirtschaftlich Bio-Rohstoffe erzeugt werden, gibt es eben diesen von mir genannten Druck auf die kleinbäuerlichen Betriebe und die fliegen dann raus und dann sind sie nicht mehr vorhanden und es gibt sie einfach nicht mehr. Und sie gibt die Menschen, die dort vorher auf dem Land gelebt haben, finden sich dann plötzlich in den großen Städten und ihren Ballungsräumen in den Slums wieder.
Ein Schwerpunkt der weltweiten Arbeit von Brot für die Welt ist die Ernährungssicherheit. Becker macht in diesem Zusammenhang auf die Konkurrenzsituation aufmerksam, die entstehen kann, wenn Landwirte zu bloßen Energiewirten werden.
Die Hungernden in Brasilien haben nicht so viel Geld wie die Energiehungrigen in Europa, um es mal ein bisschen platt zu sagen. Wir haben jetzt schon die Situation, dass durch eine exportorientierte Landwirtschaft die Produktion für den lokalen Markt in arge Bedrängnis gerät, immer wieder. Und alles das, was sich international vermarkten wird, bedeutet, dass für die heimische Produktion weniger Platz man. Ob das nun so eins zu eins zu sozusagen ist, dass Export von Bio, also Produkten für die Erzeugung von Biokraftstoffen, dass die den Hunger vergrößern wird, dazu gibt es keine, mir liegt jeweils keine vor, keine Studie, die das wirklich ernsthaft erhalten. Man kann es befürchten. Aber im Moment ist es einfach eine Konkurrenzsituation und wir haben diese Beobachtung schon seit vielen Jahren, dass durch eine Exportproduktion Kleinbauern rausgedrängt werden.
Stefan Wiechert von Holten ist der Leiter des Fachgebiets Kirchlicher Dienst auf dem Lande der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover. Sieht er die Gefahr der Verdrängung kleinbäuerlicher Produktion und der Entstehung von Monokulturen eigentlich auch in Deutschland?
Nur dann, wenn plötzlich große Unternehmen, die zum Beispiel Autos bauen oder die Strom verkaufen, plötzlich sagen, oh, irgendwie Landwirte sind wir ja auch. Und wir können ja irgendwie auch ein Feld kaufen. Und dann stellen wir einen Landwirt an, der mit seinem Trecker darüber sät, was erntet das? Und das ist dann unser Energieprodukt und wir verkaufen das dann als Biostrom. Nein, ich glaube, dass die Landwirtschaft das in den eigenen Händen behalten muss. Auch damit das, was auf den Feldern passiert, was mit der anvertrauten Schöpfung passiert, immer ein Gesicht und ein Gewissen hat. immer einen Menschen als Gegenüber, mit dem wir ins Gespräch kommen können und nicht nur ein Shareholder-Value, das irgendwie befriedigt werden muss, wo man dann nur global oder ganz oberflächlich über moralisches Verhalten, aber nicht mehr über gutes fachliches Handeln sprechen kann.
Demgegenüber traut von Holten hierzulande selbst der ökologischen Landwirtschaft zu, sich an der wirtschaftlich lukrativen Produktion von Bioenergie zu beteiligen.
Ökologische Landwirte sind ja keine schlechteren Bauern, sondern eher sogar sehr gute Bauern, weil sie sehr vielschichtig Sachen machen müssen. Sie müssen nicht nur aufs Feld fahren, nicht nur Marktfrüchte ernten, also Getreide und so, sondern sie müssen sie auch noch selber zum Kunden bringen und vorher auch noch so veredeln, dass der Kunde sie will. Das heißt, das Gleiche könnten die auch mit Bioenergie machen. Alleine denke ich nicht. Eben vielleicht auch gerade, weil Biohöfe in der Regel so vielschichtig sind und eigentlich schon eine große Arbeitsaufwendung haben und die Kapitaldecke dort immer nicht nur in Maschinen und in Investitionen geht, sondern eben auch in eine hohe Personalbeteiligung. Also müssen die sich zusammentun. Dann könnten sie es. Und es gibt in Niedersachsen Ökobetriebe, die mehrere hundert Hektar haben und trotzdem tolle Ökobetriebe sind.
Ist es angesichts vieler hungernder Menschen auf der Welt ethisch überhaupt vertretbar, Nahrungsmittel für die Energieproduktion zu nutzen? Von Holten plädiert in diesem Zusammenhang für einen Perspektivenwechsel unter der Prämisse ethischer und ökologischer Verantwortung.
Nahrungsmittel zu verbrennen, um Energie zu verbrennen, würde bedeuten, dass wir jetzt ein Bild organisieren. Das, was wir in den Regalen im Supermarkt sehen, das verbrennen wir jetzt, weil wir das nicht essen wollen. Nein, ich glaube, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir es immer mit Lebensmitteln zu tun haben. Auch das, was uns warm macht, ist ein Mittel zum Leben, genauso wie das, was wir essen. Jetzt kann man richtig Pastor sein an der Stelle und sagen, unser täglich Brot, was ist das? Da hat Luther gesagt, das ist das Brot, das ihr esst. Aber dazu gehört auch Freundschaft, dazu gehört das, was man am Leib trägt, dazu gehört auch eine warme Stube und so weiter und so fort. Das Problem ist, dass damit nicht alles freigegeben ist. Nach dem Motto, boah, wenn das so ist, dann können wir das ja einfach nutzen und wir müssen nicht darüber nachdenken, ob wir mit dem heizen, was wir auch essen können. Nein, es verdient die Achtsamkeit, die wir auch dem Bissen Brot, das wir uns selber in den Mund stecken, zukommen lassen. Ob es zu essen ist oder ob es der Mund ihrer Heizungsanlage ist, dass das ethisch vollwertig preiswert, also auch seinen Preis wert ist und auch schöpfungsgemäß angebaut worden ist. Und Sie haben die Aufgabe, dann da schöpfungsgemäß mit umzugehen.